Der Eichelherr Thibaut Stolz durch Fleiß war glücklich. Vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben. In jedem Falle, seit er damals noch als Jungvogel bei der Waldwache Tikal angefangen hatte. Man hatte ihn zunächst, wie üblich, als Unterflattertier im Trüffelhain auf Patrouille geschickt. Genau wie seinen Bruder Bernard, der allerdings schnell zum Überwachungs- und Kontrollkommissar Tikal Südost aufgestiegen war, wofür er sich den Wachennachnamen von dem Budenrudel wählte, in Anspielung auf eine Unwetternacht, die er angeblich mit einem Bären und dem zumindest im Süden Imirs schon fast legendären Fuchs Rix dem Grauen verbracht haben wollte. Doch während Bernard so Karriere machte, blieb Thibaut ein einfaches Unterflattertier auf Patrouille im Abschnitt Südhain, dessen vorgesetzte Leutmänner kamen und gingen, doch keiner von ihnen wäre je auf die Idee gekommen, den Eichelherr für höhere Aufgaben zu erwählen, geschweige denn, ihm die Ehre eines Nachnamens zuteil werden zu lassen. Wenn er sich erkundigte, wann es denn soweit wäre, wurde ihm schlicht gesagt, wenn es soweit sei. Doch zahllose Monde kamen und gingen und nichts geschah. Stattdessen erfuhr er bald, dass offenbar hinter seinem Rücken über ihn geredet wurde. Es hieß, er würde versuchen, im Windschatten seines Bruders zu fliegen und dass er sich wichtig machen wollte, er hätte angeblich genau wie Bernard auch einst Rix den Grauen getroffen. Dabei hatte Thibaut lediglich ein Häufchen Male hier und da erwähnt, dass, schon lange bevor sein Bruder den Fuchs angeblich kennengelernt haben wollte, Thibaut eben jenen zu einer Routinekontrolle nahe Bakkabahn gehalten hatte. Mehr nicht. Doch das wurde ihm gleich als Neid- und Möchtegern-Karrierezug ausgelegt. Wenn sie ihn dann sahen, wurde nur freundlich gelächelt und über etwas anderes gesprochen. Mondelang ging es so, seine gesamte Familie, Freunde, Bekannte, sie alle sprachen in seiner Gegenwart fast ausschließlich von Bernard. Und wenn Thibaut einmal über sich sprechen wollte, ließen sie ihn spüren, dass er im Gegensatz zu seinem Bruder nur ein einfaches Unterflattertier ohne Nachnamen war, das sich gefälligst nicht so wichtig nehmen solle. Doch eines schönen Tages kam unerwartet sein aktueller Leutmann, das Wildschwein Wotan Wetzer, auf ihn zu und fragte, was er denn wohl davon halten würde, in Hidalgo zu arbeiten. Thibaut hatte nur eine einzige Frage, nämlich die, ob er dafür endlich einen Nachnamen erhalten würde, was das Schwein sofort grunzend bejahte.
Sie suchen doch einen offiziellen Sprecher und ersten Botschafter für Hidalgo, und weil du auch ständig mit dem Schnabel klapperst, haben wir da an dich gedacht.
Nicht zuletzt wegen dieser Bemerkung glaubte Thibaut zunächst noch an einen Streich der Kollegen, doch als er wenige Tage später vor dem Vize-Oberwaldwachmeister Hidalgos, dem Rothirsch Cisco Vollhorn, stand und dieser ihn tatsächlich einen Nachnamen wählen ließ, da wurde ihm klar, dass es kein Streich war, und so war er schließlich zum ersten Mal in seinem Leben wirklich glücklich. Er war nun Thibaut Stolz durch Fleiß, offizieller Sprecher und Botschafter der Waldwache Hidalgo. Wenn auch nur für einen Tag.
Rix der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Fünftes Buch. Herz aus Arrakasch. Kapitel 2. Aus der Asche. Zweiter Teil.
Es war schließlich der Tag der Ankunft der Wölfe im Hafen Oleas. Und somit ein Tag wie kein anderer, markierte dieser doch einen Umschlagpunkt in der Geschichte Imirs, der unser aller Schicksal in einen reißenden Fluss lenken sollte, in dem es keine Umkehr gab. Tags zuvor waren wir noch wieder und wieder unsere gemeinsame Geschichte durchgegangen, welche Amadeus bereits ausgiebig mit Holger einstudiert hatte, da diese beiden in ihrer jeweiligen Funktion als oberster Waldwachenvorsitzender bzw. Hafenwiederaufbaubeauftragter vorrangig den Wölfen Rede und Antwort stehen würden und sich dafür ein grazil gesponnenes Netz aus nicht selten halben Wahrheiten sowie ganzen Unterschlagungen über den eigentlichen Tatverlauf des Hafenfeuers einprägen mussten. Zugegeben brauchte es nicht viel, um die Eule und im Zweifel auch meinen Vetter Pesci in ein verdächtiges Zwielicht zu rücken, und wir waren uns alle darin einig, dass die Eule die Dammburg ohnehin früher oder später angezündet hätte, wenn es damals nicht anders gekommen wäre. Doch der geringste Widerspruch in ihren, im Zweifel unser aller Geschichten, konnte den Verdacht der Königssöhne wecken, was niemand von uns riskieren wollte. Zudem galt es, alle Baustellen und Konstruktionen im Hafen als althergebrachtes Pfotenwerk darstellen zu können, das ohne neues Wissen errichtet wurde, wie auch immer dieses nun genau zu definieren war. Im Zweifel waren alle Arbeiter angehalten, sollten sie denn persönlich befragt werden, schlicht zu antworten. Das haben wir immer so gemacht, da müsst ihr sonst Holger fragen, welcher wiederum alles als alternativlose, althergebrachte oleanische Bautraditionen ausgeben würde. Glücklicherweise war die regionale Deichschaft nicht zuletzt an Holgers Führung ein eingeschworener Haufen und würde keinem Wort des Otters widersprechen, der, wenn alles nach Plan lief,
gleich beim feierlichen Empfang gemeinsam mit Amadeus öffentlich vor allen Hafenarbeitern auf der Bühne den Status der Ermittlungen bzw. des Wiederaufbaus präsentieren würde, so dass hoffentlich auch der Letzte die offizielle Version kennen würde und vor allen Dingen wir die größtmögliche Zahl an Zeugen und im Zweifel, ja, was wollten wir eigentlich versammeln? Niemand von uns hätte es ausgesprochen, doch ein jeder musste an den Auftritt Wags während des Blutmonds denken. Zwar gab es Gesetze, die sogar den Sohn des Königs außerhalb dieses einen verfluchten Tages im Jahr in gewissen Grenzen halten sollten, doch selbst der Blutmond hatte seine Gesetze und Varg hatte vor gerade mal 3 Monden ein jedes davon, sagen wir, höchst eigenwillig ausgelegt. Und ich müsste lügen, würde ich behaupten, niemand von uns hätte sich vor seiner Ankunft gefürchtet, von seinem sadistischen Bruder Huldras ganz zu schweigen, weshalb es erst recht galt, bei unserer Geschichte ganz genau zu sein und sie abzustimmen mit dem vorläufigen Originalbericht, den unsere Überwachungskommissarin Ekikopta damals direkt dem König überbracht hatte. Dass seitdem nun auch schon wieder ein guter Haufen Tage vergangen war und wir noch immer nichts von ihr gehört hatten, war in uns allen bewusster Umstand, den aber niemand zur Sprache bringen wollte, da es ohnehin außer unserer Macht stand, ihn zu ändern. Um ganz ehrlich zu sein, gab es wohl auch niemanden in Olea, der ihre Stimme vermisste. Aber wahrscheinlich wollte hauptsächlich deshalb niemand über Ekis mögliches Schicksal reden, weil es uns die nun unmittelbar bevorstehende Gefahr viel zu real machen würde. Vielleicht würden wir die beiden Wölfe mit unserer Geschichte und einigen offiziellen und inoffiziellen Geschenken besänftigen können. Bislang hatte sich noch jeder Wolf mit genügend Zucker schmieren lassen, worauf sich vor allen Dingen Amadeus traditionell ausgezeichnet verstand. Allerdings war bislang auch noch nie der Hafen abgebrannt, sodass wir am Ende fast den gesamten Tag damit verbrachten, unsere Geschichten abzustimmen und wieder die Details durchzugehen.
Wir müssen auch noch klären, wie wir die abgesandten Kollegen aus Hidalgo in die Zeremonie einbinden. Soweit ich weiß, wollen sie jetzt offiziell jegliche Zuständigkeit für den Hafen abtreten. Oder ist die Frage, wie man die Wölfe das am besten beibringt?
Sprach Amadeus irgendwann, und ich bot Rhea an, eine kleine Pause zu machen, damit sie sich kurz um ihre Freunde, vor allen Dingen aber den einen, kümmern konnte. Doch sie sagte nur,
»Ach was, ich sehe dir ja den ab morgen die ganze Zeit.«
Meine erste Reaktion war zu jenem Zeitpunkt noch stolz, denn ich hielt sie für ihr junges Alter in dieser Sache für erstaunlich weise. Sie setzte die Pflicht über ihr persönliches Vergnügen, da es ihr um mehr als sie selbst ging. Zudem dachte ich, sie hätte durch die letzten Ereignisse offenbar gelernt, ihre Impulse zu zügeln, strategischer zu denken und würde den jungen Graufuchs wohl in weiser Voraussicht zappeln lassen, war er jedoch ohnehin von Kopf bis Lunte verfallen, wie mir Heidi am Morgen berichten und sein Anblick kurz darauf bestätigen sollte. Noch dazu war er Reas einziger Artgenosse auf ganz Ymir. Er würde ihr gewiss nicht davonlaufen. Ja, stolz war ich auf ihre reife Entscheidung. Mit dem Wissen über den weiteren Verlauf der Dinge hätte ich ihr allerdings nur eines geraten. Geht zu ihm, sofort. Lauft fort und schaut nicht zurück. Genießt euer unschuldiges Glück, bevor das Schicksal es euch wieder nimmt. Doch tatsächlich sagte ich nichts. Und so sollte es spätestens mit der Ankunft der Wölfe im Hafen soweit sein.
Als Rix der Graue am Morgen der Begrüßungszeremonie seinen Platz in einer der hinteren Zuschauerreihen vor der frisch errichteten Bühne am Ostende des Hafens einnahm, war er für einen kurzen Moment in seinem Leben glücklich.
»Die hast du gestern noch gebaut?«
»Nö, ich hab nur die ganzen Baumstämme aufgestellt oder hingelegt. Den Rest haben die anderen gemacht. Die sind auch noch nicht fertig. Das soll wohl später mal eine Hebebühne werden.«
»Ah, was? Ja, trotzdem Respekt, Dicker. Ich glaub, bei unseren nächsten Bauten können wir ruhig ein bisschen größer denken.«
hörte Rix seine Freunde neben sich. Das Eichhörnchen Kipp saß wieder im Nacken des Bären Altobello, nun allerdings halb eingeflochten in einen Sattel, wie Kipp seine Konstruktion nannte. Offenbar hatte Heidis Pflege ihn in seinen besten Zustand seit Castoreum versetzt, so dass er sich bereits über den gestrigen Tag hinweg gemütlich seinen Sattel hatte kobeln und vor allen Dingen, dass er nun schon am Abend würde weiterreisen können. Insbesondere die Aussicht dieser baldigen Abreise erfüllte den jungen Fuchs geradezu mit Euphorie. Denn noch am frühen Morgen mit den ersten Sonnenstrahlen hatte Rhea ihn unerwartet hinter Heidis Krankenbau besucht und ihm gesagt, dass sie morgen mit ihnen zum Adebarium gehen würde. Seitdem war es Rix, als würde er wieder von Condoleezza und Cordelius getragen über den Wolken schweben. Die Luft roch so gut wie nie zuvor und Sol ließ Ma in einem Licht erstrahlen, wie Rix es niemals schöner gesehen hatte. Der Olivenwald im Süden stand in saftig dunklem Grün und die selbst hier im Norden Oleas noch sandige Erde leuchtete fast so orange-rot, wie der Himmel blau über ihnen stand. Die Kastanien und Eichen im Norden am gegenüberliegenden Ufer in Alvara, das scheinbar aus der Asche wachsende hölzerne Gerippe der neuen Damburg im Westen, selbst die von Altobello errichtete Baumstammkonstruktion vor ihnen, auf der bereits ein Biber wartete, als der Otter Holger in einer fließenden Bewegung aus dem Wasser an seine Seite sprang, alles erschien Rix plötzlich strahlend schön. Das Schönste jedoch, was er sah, war der Rücken der Graufüchsin, welche nun neben einem großen Hirsch, einem Eichelhäher und diesem Frettchen von der Waldwache gleich vor der Bühne in der ersten Zuschauerreihe saß.
»Kann sein, dass ich da morgen auch was sagen darf. Ja, hoffentlich nicht, aber gut möglich«,
hatte sie am Morgen hinter Heidis Krankenbau beiläufig erwähnt und gleich darauf mit finsterer Miene ergänzt.
»Wenn da heute irgendwas schief geht, dann versprich mir, dass wir uns im Herbarium treffen. Ganz egal, was passiert.«
»Was soll denn...«
»Versprich es mir!«
»Okay, versprochen. Wir treffen uns am Herbarium.«
»Im Herbarium!«
»Was ist denn da der Unterschied?«
»Im Herbarium sind wir sicher vor den Wölfen. Das Herbarium ist einer der wenigen Orte auf Ymir, der nicht der Gesetzgebung des Königs unterliegt, so wie Bakaba oder Baok. Und zu den Regeln des Herbariums gehört kein Zutritt für Gesetzesvertreter. Nur Kranke und deren engste Freunde oder Angehörige werden aufgenommen.«
»Aber vertrittst du nicht auch das Gesetz?«
»Ja, deswegen gehe ich ja auch mit euch, als enge Freundin. Und wenn vorher irgendwas schief geht, dann treffen wir uns drin und sagen, wir gehören zusammen.«
»Hä? Und wie sollen wir dann da...«
»Wir werden da schon irgendwie reinkommen. Es geht nur darum, dass wir drin bleiben dürfen. Und drin sind wir sicher. Also versprich es mir.«
»Ja, gut, hab ich doch schon. Versprochen. Wenn was passiert, treffen wir uns im Herbarium.« »Aber was soll denn passieren? Und was heißt überhaupt im? Ist das Herbarium ein Wald?«
»Ja, sowas Ähnliches. Aber das kann ich dir ja alles nachher erzählen. Ich muss jetzt los. Sie wollen gleich nochmal den Ablauf durchgehen und warten schon an der Bühne auf mich. Sagst du auch Kip und Altobello Bescheid?«
»Ich hab alles gehört«,
vernahmen sie darauf die Stimme des Eichhörnchens aus dem Krankenbau.
»Wenn Kip alles gehört hat, dann habe ich auch alles gehört«,
murmelte der Bär direkt neben ihnen und wendete seinen massiven Körper, nur um sogleich weiter zu schnarchen.
»Ja, denn ist ja gut. Pass schön auf dich auf. Bis gleich«,
hatte Rea schließlich gesprochen, flüchtig Rix Schnauze mit der ihren geküsst und war im morgigen Dunst des Hafens verschwunden. Und jetzt saß sie da, keine ganze liegende Eichenlänge vor ihm, und ihr Rücken erstrahlte im schönsten Licht, das Rix je gesehen hatte.
»3.«
Zwischen ihnen saßen noch unzählige Otter, Biber und Nutrias, unter anderem Hans und Franz, die Holger ihnen gestern vorgestellt hatte.
»Das sind Hans und Franz. Die haben hier früher in Damburg in der Warenverwaltung gearbeitet, wie eigentlich alle Sumpfbiber. Ne? Aber jetzt, wo die Damburg erstmal nicht mehr ist, müssen sie bei ihr Deichschaft mit anpacken. Und ich sage dir, alles, was die Otter über Sumpfbiber erzählen, ist wahr immer. Wo Hans?«
»Ich bin nicht Hans, ich bin Franz«,
erinnerte sich Rix bei ihrem Anblick kurz. Doch seine Augen landeten schnell wieder im Nacken der Graufüchsin. Die restlichen Anwesenden bemerkte er kaum, nicht mal die gute Heidi, die sich wie üblich um aller Wohl kümmerte, geschweige denn den Maulwurf Pitt, der sich etwas abseits der ersten Reihe offenbar seinen persönlichen Logenplatz angehäuft hatte. Doch Ricks Augen hingen nur an Rea, so sehr, dass es ihm selbst fast peinlich wurde und er es zu verbergen suchte. Eigentlich hatte er auch über irgendwas anderes nachdenken wollen. Was war es noch? Es hatte auch irgendwas mit Rea zu tun.
»Hört, hört, die Wölfe!«
rief da plötzlich ein Quelea aus den Wipfeln im Norden, dann ein zweiter und ein dritter, bis bald ein ohrenbetäubendes Gezwitscher um sie herum herrschte, wie Rix es seit dem Dschungel nicht mehr gehört hatte.
»Ach, genau, die Wölfe! Ah, ich kann doch nicht einfach nur auf Reas Nacken starren, wenn hier gleich die Wölfe...«
dachte er, doch sein Blick betrog seine Gedanken, so dass er wie vom Blitz getroffen zusammenzuckte, als die Graufüchse noch einmal kurz den Kopf umwandte und ihre Augen auf die seinen trafen. Schnell richtete sie den Blick wieder nach vorn, doch Rix verharrte wie gefroren in diesem Moment, sah im Geiste wieder und wieder ihre anmutige Bewegung und ihre leuchtenden Augen, bis schließlich...
»Alte Rattenkacke! Was zum Xolox ist das denn? Eine Riesenkuh?«
Kip lenkte ihre Aufmerksamkeit jenseits der Bühne, welche gen Norden direkt am Fluss endete, und wies mit einer Pfote aufs gegenüberliegende Ufer, wo bald der Wald aus großen Zypressen, Kastanien und Eichen begann. Was unter dessen Blätterdach schließlich hervortrat, ließ ein geschocktes Einatmen durch die Anwesenden gehen. Selbst Rix, der auf seinen Reisen wahrscheinlich mehr Tierarten gesehen hatte als die gesamte Deichschaft, vergaß für einen kurzen Moment den Anblick der Graufüchsin und starrte auf dieses riesige Wesen. Es war vielleicht nicht ganz so groß wie ein Elefant, aber sicher nicht viel kleiner als der massive Wasserbüffel Joshua, auf dem er in der Wüste geritten war. Nur dass bei diesem Tier, einem Wisent, wie Rix bald erfahren sollte, das zottelige braune Fell deutlich länger und seine Hörner deutlich kürzer waren und nicht wie bei Joshua nach hinten, sondern nach vorn zeigten, was es bei seinem Auftritt allerdings nur noch bedrohlicher erscheinen ließ. Das wuchtige, gemächlich trabende Tier hatte noch keine zwei Schritte unter den Bäumen hervorgetan, da war plötzlich nichts mehr zu hören außer dem Rauschen des Wassers, das sich für den Moment noch von ihm trennte. Kein Flüstern, kein Schnaufen, kein Hecheln, selbst die zuvor noch in Scharen zwitschernden Vögel waren ausnahmslos verstummt und starrten wie alle anderen auf den Rücken des Wisents und vor allem das, was darauf saß. Zwei Wölfe, selbst wiederum so groß, dass nicht mal mehr für ein Eichhörnchen Platz gewesen wäre. Rix wurde schlagartig eiskalt. Wie hatte er so lange die Realität ausblenden können? Er wusste doch, dass sie kommen würden, hatte es wiederholt von allen Seiten vernommen, aber in seinem Kopf hatte sich alles nur um Rhea gedreht. Doch selbst als diese ihn heute Morgen hatte warnen wollen, war er dafür taub gewesen. Dabei hatte er den gesamten Weg durch die Donnerberge noch darüber sinniert, wie man den König und seine brutale Familie stoppen konnte, hatte sich immer wieder vorstellen müssen, was diese vielleicht Rhea antun könnten und was wiederum er ihnen in einem solchen Fall antun würde. Und jetzt liefen zwei Wölfe, das heißt, sie wurden getragen, geradewegs auf Rhea zu, lediglich das Wasser und die Bühne trennten sie noch, während Rix machtlos hinter der Füchsin saß und verzweifelt von ihrem Rücken auf die Wölfe und wieder zurückblickte. Als der Wisent schließlich am Ufer zum Stehen kam, rief der vordere seiner beiden Reiter:
»Hey, ihr Spaßvögel, wie habt ihr euch das denn bitte vorgestellt?«
»Ich hab ja gesagt, wir sollten langsam mal ordentliche Brücke bauen«,
flüsterte der Biber auf der Bühne, so laut, dass es sicher jeder hören konnte und sollte.
Verzeiht, königliche Hoheit, oder was? Dat war da nicht so weit gedacht haben. Normal regeln wir sowas hier mit halb offener Transportgrube, ne? Aber da dürfte mit euer bulligen Reittier da ein bisschen schwierig werden, hören Sie mal, euer Hoheit«,
rief schließlich Holger, und alle Tiere diesseits des Ufers zuckten in angespannter Erwartung zusammen. Doch der Wolf sprach nur:
»Den mag ich. Furchtlos, direkt, nicht besonders schlau, aber schlau genug, uns gleich sein Tribut zu zollen. Aber wo ich davon spreche, ich erwarte, dass der Hafen uns gleich gebührend mit seinen feinsten Waren beschenken wird.«
»Ja, selbstverständlich, Sohn König Wag, erster Alpha Oleas und gütiger Patron unseres bescheidenen Hafens. Wir haben hier bei einer Gemächer ein reichhaltiges Angebot ausgelesener Speisen angerichtet.«
»Habt ihr noch Zucker?«
fragte darauf der andere Wolf.
»O Sohn König Huldras, erster Alpha Südalvaras und Zweitpatron unseres geliebten Hafens, wie euch sicher denken könnt, wurden durch die bedauerlichen Vorgänge in der Damburg große Teile der gelagerten Waren vernichtet, ne?«
Huldras begann zu knurren.
»Aber selbstverständlich haben wir da noch ein kleines Sortiment hochdosierter Zuckerwaren für Erna retten können, verehrte Sohn Könige«,
lächelte der Biber.
»Nun gut, dann wollen wir uns das gleich mal anschauen. Vincent, Fram!«
Der Wisent brummte bestätigend und stampfte los. Ein Schritt, zwei, dann drei, bis er schließlich bis zum Hals im Fluss stand. Huldras zog irgendwann erschrocken seinen Schwanz ein, als dessen Spitze ins Wasser ragte, doch ansonsten blieben die Wölfe trocken, während der Wisent mit leicht erhobenem Haupt durch die Fluten stapfte.
»Dann kann ich hier auch stehen«,
sagte darauf Altobello nüchtern und ohne die geringste Furcht in seiner Stimme. Der Bär, der wie Rix zum ersten Mal in seinem Leben einen Wolf sah und für gewöhnlich vor allem Angst hatte, war offenbar überrascht, wie klein die Königssöhne für ihn waren und sah in ihnen anscheinend keine besondere Gefahr. Mit dieser Einstellung war er allerdings ziemlich allein und auch sollte sie leider nicht lange vorhalten.
Als der Wisent schließlich unser Ufer betrat, blieb er direkt westlich der Bühne stehen, so dass die Wölfe nur einen kleinen Sprung hinab brauchten, um gleich neben Amadeus und Holger zu landen. Ich beneidete die beiden nicht im geringsten, auch wenn ich mich keine zwei Wisentlängen entfernt von ihnen kaum sicherer fühlte. Immerhin waren sie zwei der besten Schwimmer dieser Gegend, was für unsere königlichen Gäste sicher nicht galt. Ganz unvorbereitet waren Rhea und ich allerdings auch nicht. Was die Kollegen aus Alvara betraf, also den Hirsch- und Vize-Oberwaldwachmeister Cisco Vollhorn und ihren neuen, speziell für dieses Ereignis eingestellten Sprecher, diesen Eichelherr Thibaut Stolz durch Fleiß, so vertrauten wir darauf, dass ein Hirsch und ein Vogel schon wissen würden, wie man sich im Falle einer Konfrontation mit Wölfen verhält. Normal gab es da nur zwei Möglichkeiten: Flucht ins Exil in Baok
oder gleich das Unvermeidliche ableben. Aber spätestens mit diesem Tag war nichts mehr normal. Amadeus und Holger hatten gerade zur offiziellen feierlichen Begrüßung ausgeholt und sich vorgestellt. Da blaffte Varg.
Zweimal, Olea? Und was ist mit den Kollegen aus Hidalgo? Kein Tribut aus Südalvara? Hast du dein Revier etwa nicht im Griff, Bruder?
Huldras wandte seinen Kopf um und schnappte knurrend nach seinem Bruder. Dies war der Moment, als Cisco Vollhorn dem Eichelherr Tibo stolz durch Fleiß auf die Schwanzfedern trat, worauf dieser sogleich hoch zur Bühne flatterte. Ich bereue vieles in diesem Leben, aber kaum etwas so sehr wie die Tatsache, dass wir uns damals nicht besser mit den Kollegen aus Hidalgo abgesprochen hatten.
Rix zuckte zusammen. War das etwa Bernard, der Eichelherr, mit dem sie die Nacht in der Rudelbude verbracht hatten? Er war eigentlich schon im Begriff gewesen, auf der Bühne zu landen, da drehte er noch einmal ab und eine große Runde über alle Anwesenden, wobei er mit großem Stolz und viel aufgesetzter Autorität das blau-schwarz-weiße Muster seiner Flügel präsentierte, bis sein Blick hinab auf Rix fiel.
»Schönes Wetter, Graufuchs Rix. Ich seh dich!«
krächzte er heiser, und Rix schüttelte den Kopf, als würde er aus einem Traum erwachen.
»Tibo!«
dachte er, als Sohn König Varg von der Bühne rief.
»Hey, du flatternder Gockel! Kommst du da erstmal runter, oder was?«
»Selbstverständlich, mein Sohn König!«
sprach der Eichelherr und landete sogleich auf der Bühne zwischen den beiden Wölfen. Darauf blickte er mit aufgeplustertem Brustgefieder pathetisch gen Himmel und krächzte.
»Mein Name ist Tibo Stolz durch Fleiß!«
als die Wölfe zu knurren begannen und der Eichelherr verstummte.
»Wer du bist, interessiert mich weniger wie Vinzenz Scheiße. Wo bleiben Hidalgos Tribute?«
»Im Namen der Waldwache Hidalgo darf ich Ihnen ausrichten, dass nach dem letzten Blutmond die Tributressourcen erschöpft sind. Aber nehmen Sie als Wertschätzung dieses Lied, welches man mich eigens für diesen Anlass komponieren ließ. Welch wundervoller Tag, wenn Huldras und Varg den Hafen von Olea beehren, den Hafen von Olea beehren, falalalalalo, falalalalala!«
»Will der uns verarschen? Mach den Schnabel zu, dein Gekrächze will hier keiner hören. Oder hast du noch irgendwas Wichtiges zu sagen?«
»Gut, dass ihr fragt, werter Sohn König. Tatsächlich darf und soll ich ihn hiermit feierlich im Namen der gesamten Waldwache Hidalgo ausrichten.«
Tibo linste kurz hinab zu Vize-Oberwaldwachmeister Cisco Vollhorn, doch starrte gleich wieder mit pathetisch breiter Brust in den Himmel, sodass er nicht sehen konnte, wie der Hirsch mit großen Augen panisch sein Geweih schüttelte, während Tibo fortfuhr.
»Dass man denkt, die Zeit wäre gekommen, den Hafen und die neue Damburg darin gänzlich den Kollegen in Olea zu überlassen, die bis hierhin ja so hervorragende Arbeit geleistet haben.«
Es kam, wie es kommen musste. All unsere minutiöse Präsentationsplanung, unsere ausgetüftelte Geschichte bezüglich des Hafenfeuers, alles wurde unnütz durch die Inkompetenz und den eitlen Eifer eines einzelnen Eichelhähers, mit dem wir uns nicht abgesprochen hatten. Später konnten wir nur mutmaßen, was die Hirsche in Hidalgo veranlasst haben mochte, einen derart folgenreichen Schritt durch einen offenkundigen Narren verkünden zu lassen, dem es noch dazu sichtlich an jedem diplomatischen Gespür mangelte. Doch es war ohnehin geschehen. Meine Augen suchten die Reas, welche mir sogleich bestätigten, dass auch sie längst fluchtbereit war. Da sprach Sohn König Varg zum Eichelherr Tibo.
»So, so. Unser Vater, der König, sagt, das Ablehnen von Verantwortung ist ein Zeichen von Schwäche. Und die Schwachen? Was sagt Vater nochmal über die Schwachen?«
»Die werden von den Starken gefressen.«
»Richtig. Und wer bin ich, den Worten unseres Vaters zu widersprechen?«
sprach Varg und beugte sich bedrohlich hinab zu Tibo, der allerdings noch immer mit stolzer Brust gen Himmel starrte. Da schnappte der Wolf in einer blitzschnellen Bewegung zu und biss dem Eichelherr den Kopf ab. Ein Schock ging durch die Anwesenden, doch niemand wagte es, sich zu bewegen, außer Hidalgos Vize-Oberwaldwachmeister Cisco Vollhorn. Der Hirsch hatte sofort zwei große Sätze durch den Fluss gemacht und verschwand in den Wäldern im Norden. Vincent, der Wiesent, sah ihm hinterher und suchte den Blick der Wölfe, welche ihn allerdings nicht im geringsten beachteten und offenbar mit sich selbst beschäftigt war.
»Ey, du Hund!«
fuhr Huldras seinen Bruder an.
»Du hättest mich ihm wenigstens die Federn ausreißen lassen können.«
»Das kannst du jetzt immer noch«,
antwortete Varg schmatzend und schleuderte Huldras den Kopf wie leblosen Vogel vor die Pfoten.
»Na, aber jetzt leidet er doch gar nicht mehr. Warum sollte ich das dann noch tun?
Dann lass es. Wir haben hier Wichtigeres zu tun.
Darauf wandte Vaag sich an das Publikum.
Das Wichtigste zuerst. Unser Vater, der König, hat in seiner grenzenlosen Weisheit erkannt, dass alles Wissen dieser Welt, das nicht bereits auf seinen Vater, Gottkönig Nimrod, zurückgeht, unheilig ist und die Götter erzürnt. Den Beweis dafür sehen wir alle vor uns.
Vaag wies mit einer Pfote auf das aschige Gerippe der abgebrannten Dammburg.
In Folge ist es nur im Sinne des Volkes, derartiges künftig zu vermeiden. Daher gilt mit sofortiger Wirkung das neue Gesetz. Ein jeder, der Wissen schafft oder geschaffenes Wissen in Umlauf bringt, ist umgehend mit dem Tod zu bestrafen. Der Zorn der Götter gilt der freveligen Wissenschafterei. Damit ist sie ein persönlicher Feind des Königs und aller Völker Ymirs. Tod der Wissenschafterei!
Vaag hob pathetisch den Blick gen Himmel und begann kurz zu heulen, worauf Huldras sogleich einsetzte. Bald blickten sie jedoch erwartungsvoll auf ihr Publikum, in dem es natürlich niemand verstand, so zu heulen wie sie. Stattdessen ging lediglich ein verängstigtes Getuschel durch die Reihen. Doch Vaag ließ sich nicht beirren oder schien es nicht mal zu bemerken. In jedem Falle ging er schnell zum nächsten Thema über, bei dem nicht nur mir schlagartig eiskalt wurde.
Unserem Vater, eurem König, ist außerdem zu Ohr gekommen, dass hier neuerdings eine Graufüchsin in der Waldwache aktiv ist.
Er starrte nun unverhohlen hinab auf Rhea in der ersten Reihe. Ich hörte, wie der kleine Graufuchs hinter uns leise zu knurren begann, und offenbar war der Bär im Begriff, sich aufzurichten, als Amadeus auf der Bühne sprach.
Ja, das ist wohl richtig, o Sohn König, doch was wollen's erne dann bitte mit der Waldwachenfrischling? Die Gut ist ja gerade einmal ein Häufchen Monde dabei und hat's überhaupt erst vor Haufen Tage Rang und Nachnamen erhalten.
Darum geht es nicht. Unser Vater hat noch vieles über diese junge Fähe gehört und würde sie gern einmal kennenlernen. Dürfte ich dich kurz auf die Bühne bitten, bevor wir dich dann mit nach Miandis nehmen, mein kleines graues Kind?
Rhea wandte sich hin und her und blickte mich hilfesuchend an. Alles, was ich tun konnte, war mit meinen Augen auf unsere geplanten Fluchtwege zu deuten. Dann nickte sie, stand auf, hüpfte mit einem eleganten Zwischensprung über die zu Stufen vor die Bühne gelegten Baumstämme und stand sogleich direkt zwischen Huldras und Vaag.
War Rix, seit sie Rhea getroffen hatten, fast alles wie ein Traum erschienen, so wachte er spätestens in dem Moment auf, als die Graufüchsin die Bühne betrat. Vielleicht schlief er auch noch immer und alles war nur ein schrecklicher Albtraum. Einen größeren hätte er sich jedenfalls nicht ausdenken können als die Liebe seines Lebens zwischen zwei Wölfen, von denen einer gerade ansatzlos den Eichelherr Thibaut getötet hatte. So verlor er schließlich jegliche Beherrschung und begann laut zu knurren, worauf Vaag ihn sofort mit seinem Blick fixierte.
»Ach, schau an, was haben wir denn da? Gleich zwei Graufüchse auf einen Streich? Sag mal, Kleiner, habe ich den toten Herr gerade richtig gehört?« Bist du etwa Rix der Graue, nachdem unser Vater, der König, im letzten Herbst einen Suchbefehl ausgerufen hat?
Rix schaute auf Kip und Altobello, die entschlossen seinen Blick erwiderten. Das Eichhörnchen nickte gar kurz und blinzelte einmal mit seinem gesunden Auge. Dann machte Rix einen Schritt nach vorn, wofür die Otter und Nutrias zur Seite wichen, erst recht, als Kip dem Bären am Nackenfell zog und dieser es dem Graufuchs gleichtat.
Vincent! Huit!
Sprach darauf Vaag, und der Wisent, der bis dahin geduldig neben der Bühne geparkt hatte, stapfte gemächlich hervor und versperrte Altobello den Weg, worauf der Bär sich gänzlich aufrichtete, so dass die beiden schließlich Auge in Auge voreinander standen.
Das könnte lustig werden.
Nur wenn einer leidet.
Ja, war klar.
Rix suchte derweil den Blick Rheas, die ihn umgehend erwiderte und auf Pitt auf seinem Hügel lenkte. Rix verstand nicht und stellte den Kopf schräg, worauf Rhea wieder auf den Maulwurf blickte und sogleich rhythmisch zu nicken begann. Zählte sie etwa?
Als Rhea schließlich das verabredete Zeichen gab, sah ich gleich, wie Amadeus und Holger sich zum Absprung bereit machten und auch die anderen Otter und Nutrias in Fluchtstellung gingen. Ich hatte gedacht, dass Rhea ihre Freunde vielleicht etwas besser informiert hätte, was offenbar nicht der Fall war, wie der Graufuchs sie fragend ansah. Doch es kam schließlich, wie es kam. Rhea zählte nickend von drei rückwärts, während die Wölfe weiter gespannt auf die beiden Kolosse vor der Bühne starrten, die keinen Schritt zur Seite wichen, bis Vaag ansetzen wollte, etwas zu sagen, aber stattdessen Rhea rief:
»Jetzt, Pitt!«
Der Maulwurf schoss hinab in die Erde und schien seinen gesamten Hügel mitzunehmen, bzw. über dem Boden zu verteilen. In jedem Falle hinterließ er ein Loch, das gerade groß genug war, dass Rea hinein und in unsere alten, ausgebauten Frittiertunnel flüchten konnte, was sie sogleich tat. Sie sprang mit einem großen Satz von der Bühne hinein in das Erdloch und suchte noch im Flug den Blick ihres Artgenossen, der einen kleinen Happen lang brauchte zu verstehen, ihr aber dann sogleich hinterherjagte. Amadeus und Holger waren inzwischen längst im Wasser verschwunden und die meisten anderen, nicht flugfähigen Anwesenden taten es ihnen gleich. Selbst die scheinbar schaulustigen Queleas verließen in Scharen die umliegenden Baumwipfel, als Vaag zuerst begriff, was geschah, und sogleich von der Bühne sprang, um den Füchsen nachzustellen. Da stieß der Bär den Wisent mit seinen Pranken so schwungvoll zur Seite, dass das massive Huftier auf die Flanke stürzte und zunächst ungelenkt zappelnd liegen blieb. Der Wolf jedoch war nun gleich hinter dem bereits halb im Erdloch verschwindenden Graufuchs und im Begriff, mit seiner mächtigen Schnauze nach dessen Lunte zu schnappen. Da vernahm ich plötzlich das grauenvollste Geräusch, das ich je gehört hatte. Die riesige Bärenpranke war herniedergefahren auf den Rücken des Wolfes, was sogleich krachend und knackend unzählige Knochen brechen und Sohn König Vaag auf der Stelle tot zusammensacken ließ.
»Fick hier, alto Bello, durch den Fluss!«
rief darauf das einäugige Eichhörnchen im Nacken des Bären. Ich mochte den kleinen schwarzen Kerl mit seinem Birkenblatt vor dem Auge. Er schien mit dem einen Auge mehr sehen zu können als die meisten Tiere mit zweien und war einer der wenigen, die in diesem Desaster die Nerven behielten. Und der Bär schien auf ihn zu hören. Jedenfalls wartete dieser bald durch die Fluten des Lamechmeer, als wären sie ein lauwehendes Lüftchen, während der Wisent sich langsam und ungelenk wieder aufrichtete und bald auf Huldras verzweifelt gekeiften Befehl hin zurück zur Bühne eilte, von wo der Wolf ihm sogleich auf den Rücken hechtete und sie durch den Fluss dem Bären hinterher jagten, als dieser mit dem Eichhörnchen gen Norden in die Wälder verschwand. Ich blickte mich noch einmal um, doch außer dem kopflosen Kadaver des Eichelhäers und dem traurigen Rest des einst stolzen Sohnkönigs Vaag waren offenbar alle verschwunden. So seufzte ich, atmete noch einmal tief durch und schlüpfte schließlich wie zuvor die Graufüchse durch das Erdloch in unsere guten alten Frittierwege. Ich folgte ihrer Fährte noch ein kleines Weilchen, doch an der dritten Gabelung beschloss ich, den beiden lieber etwas Zeit für sich zu lassen und bog schließlich ab nach Osten, so dass dieser sollverdammte Tag, an dem die Wölfe den Hafen besuchten, das letzte Mal gewesen sein sollte, dass ich die Waldwacheninspektorin Rea Estilana sah.
Sie hörten
Rix der Graue, ein Märchen der Gebrüder Sommer,
fünftes Buch, Herz aus Arrakasch.
Was ich nicht wissen konnte, war, dass mein zollverdammter Vetter Pesci den gesamten Vorgang aus dem Unterholz im Süden beobachtet hatte und direkt hinter mir lautlos in der Erde verschwand.